Ja, ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen nervös bin. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch keine Frauenstunde dieser Art gehalten. Es ist vielleicht 25 Jahre her, da war ich in Stuttgart, da hatten wir eine ganze Gruppe älterer Schwestern, die hatten so eine Seniorenstunde, es waren alles Frauen. Da durfte ich mal eine halten, aber es waren alles so liebe Omis, das ging. Und dann war ich einmal noch in einer Frauenstunde, aber als Übersetzer für eine indische Schwester. Da durfte ich mal meiner Frauenstunde sein und mal hören, was da so abgeht und was die da so sagen. War interessant. Und heute Abend tue ich, das fiel mir vorhin ein, zum ersten Mal in meinem Leben zur gleichen Zeit das Gleiche wie meine Frau. Denn während ich jetzt hier stehe, steht meine Frau ein paar Meter weiter höher im Himmel in Hemberg bei einem Frauenwochenende und hält heute Abend auch den ersten Abend dieses Wochenendes. Also sind wir jetzt im Geiste vereint, auch wenn unsere Themen verschieden sind. Sie hat das Vorrecht, schon vor Frauen zu stehen. Sie muss also nicht heute Abend vor lauter Männern stehen. Insofern hat sie es ein bisschen leichter als ich. Und ihr denkt vielleicht auch, was haben sich unsere Brüder bloß gedacht? Ich möchte das auch sehr deutlich sagen, das war die Idee eurer Brüder. Nicht, dass ihr meint, auf so eine Idee käme ich. Also wenn ihr euch beschweren wollt, lasst mich in Frieden, bedauert mich höchstens und beschwert euch bei euren Brüdern. Die haben sich das so ausgedacht. Warum auch immer? Vielleicht haben sie gedacht, ihr hättet es besonders nötig oder so. Ja, schauen wir mal. Keine Angst, ich werde euch heute Abend, glaube ich, nichts Erschreckendes sagen, weil ich in meinem Leben auch sehr durch prägende Frauen in meinem Leben auch geprägt wurde. Meine Lebensgeschichte ist nicht so ganz gewöhnlich verlaufen und deswegen bin ich im Wesentlichen erzogen worden von meiner Großtante. Die war selber ledig und hatte also noch nie Kinder erzogen und hat mich im Alter von knapp 10 Jahren übernehmen müssen, mich erziehen müssen. Und sie war eine sehr kernige Frau, heute sagt man eine taffe Frau, die klare Ansagen gemacht hat und diese Frau hat mich in meinem Leben sehr geprägt. Und da mir ja der Vater abging durch meine Familiengeschichte, musste sie das ein bisschen ausgleichen. Und wenn ich an sie denke, denke ich mit sehr viel Dankbarkeit an das, was Gott mir durch sie gegeben hat in meinem Erwachsenwerden. Und als ich meinen Dienst begann, dann als Prediger, als junger Mann in Stuttgart, da war im Wesentlichen diese Frauengruppe am Anfang da. Viel mehr war da noch nicht. Und da war eine Frau, die diesen Kreis vorher geleitet hatte, eine sehr prägende Persönlichkeit. Und ich hatte das Vorrecht, mit ihr noch einige Jahre eng zusammenzuarbeiten, um an geistlicher Erkenntnis zu wachsen, im Austausch mit ihr. Sie hat mir viel beigebracht für die Seelsorge. Und das waren für mich auch sehr wichtige Jahre. Also wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann haben Frauen, prägende Frauen, eine wichtige Rolle gespielt. Und deswegen ist es mir auch ein Vorrecht, heute Abend mit euch diese Zeit verbringen zu dürfen. Zum Ablauf. Erst letzte Woche hat der Philipp mit mir nochmal kurz gesprochen und hat gesagt, das habe ich so im Spaß gefragt, wie lang soll denn das denn gehen? Und er hat zu mir gesagt, 2 Stunden. Und ich habe gedacht, er macht einen Witz. Aber er hat das ernst gemeint. Aber ich glaube, ganz so lang werde ich es jetzt doch nicht machen. Aber ihr sollt auch nicht wissen, dass ihr um 8 schon wieder alle nach Hause könnt. Es dürft ihr natürlich. Wenn ihr genug habt, dann geht ihr einfach. Ich denke, dass wir so zwischen einer Stunde 15 und Stunde 30 insgesamt brauchen. Wenn ich sehe, dass ihr müde werdet, dann werde ich mal eine Pause machen. Dann könnt ihr ein paar Kniebeugen machen oder irgendwie sowas. Dann seid ihr wieder fit. Und was ich mir vorstelle, das sollt ihr einfach mal jetzt schon wissen. Ich hoffe, dass ihr nicht erschreckt darüber. Mir ist immer wichtig, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dass man 3 Dinge dabei hat. Das ist natürlich seine Bibel, das ist ein Stück Papier und ein Stift. Wenn ihr euch sowas noch besorgen könnt, ohne jetzt allzu viel Aufhebens zu machen, dann ist das gut. Denn das werdet ihr am Schluss brauchen. Ja, ich hoffe, ihr kommt alle wieder. Ja, und machen wir eine kleine Pause. Und nimmst du schon auf? Mach mal eine kleine Pause, sei so gut. So, braucht noch jemand noch was? Die Silke hat einen großen Vorrat gebracht. Ich glaube, das ist der Gemeindesaal, wo es keine Uhr gibt, oder? Stimmt, ja. Ist gefährlich, ja. Wo ist eine? In der Kanzel, da bin ich aber nicht, ja. Oh, danke schön, ja. Das ist sehr, sehr gut, ja. Danke schön. Gut. Ja, warum ich das möchte, einmal natürlich, dass ihr über manche Dinge noch später nachdenken könnt. Aber was ich gerne am Schluss machen würde, das müsst ihr nicht machen, müsst ihr nicht teilnehmen. Ich möchte jeder von euch 5 Minuten Zeit geben, einfach mal für sich persönlich ein paar Dinge vielleicht zu durchdenken oder sich zu notieren. Und dann wäre das sehr schön, wenn wir kleine Gruppen bilden könnten, also ihr kleine Gruppen bilden könntet, um vielleicht einen ganz kurzen Austausch zu haben über Dinge, die euch vielleicht besonders angesprochen haben. Und dass ihr dann füreinander betet, das fände ich sehr, sehr schön, dass wir nicht einfach nur so Dinge hört, sondern dass man sie dann auch gemeinsam vor den Herrn trägt. So, jetzt kann die Tontechnik wieder auf Sendung gehen, kannst du wieder einschalten und wir beten am Anfang. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen danken für diesen ganz besonderen Abend. Du hast uns geschaffen als Männer und als Frauen. Du hast uns allen einen ganz besonderen Platz auf dieser Erde gegeben, in deinem Reich gegeben, in deiner Gemeinde gegeben. Und ich danke dir dafür, dass du alles vollkommen gemacht hast. Und wenn auch der Sündenfall manches beschädigt hat, so ist doch die Kraft deiner Erlösung etwas ganz Wunderbares, dass wir doch vieles von dem abbilden können, was du gedacht hast in der Erschaffung von Mann und Frau. Und wir bitten dich, dass du uns heute Abend, wenn ich die Schwestern lehren darf zu dem Thema Frau sein, dass du mir die Weisheit gibst, die richtigen Dinge zu sagen und dass du jeder der Schwestern ein aufnahmewilliges und aufnahmefähiges Herz gibst, um das zu erfassen für sich persönlich, was dir für jede Einzelne wichtig ist. Wir danken dir, Vater, für deine Gegenwart. Amen. Ja, ich werde das in Form einer Bibelarbeit machen, gibt also keinen so einen theoretischen Vortrag. Und wenn ich so ein Thema behandle, und das mache ich bei vielen Themen so, dann fange ich ganz, ganz vorne in der Bibel an. Denn da fing das mit euch Frauen an, auch mit uns Männern, aber heute Abend seid ihr dran. Und ihr könnt mal ganz, ganz vorne in eurer Bibel aufschlagen, im 1. Kapitel, auch wenn ihr diese Texte natürlich schon gut kennt. Im Kapitel 1 lese ich die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich möchte hier besonders hervorheben, dass Gott den Auftrag, den er dem Menschen gegeben hat, für diese Erde Männern und Frauen gleichermaßen gegeben hat. Ihr seid nicht einfach Hilfsarbeiterinnen der Männer, ihr seid nicht irgendein Anhängsel, sondern Gott hat sich das so gedacht, dass in der Ergänzung von Männern und Frauen sein Wille geschehen kann auf dieser Erde, mal im Leben im Allgemeinen. Damals gab es ja noch keine Gemeinde. Im Leben im Allgemeinen, in dieser Gesellschaft, in der Schöpfung, aber natürlich auch in der Gemeinde. Und als Gott im Kapitel 2, im Vers 18 sagt, dass es nicht gut sei, dass der Mensch, und zu dem Zeitpunkt war nur der Adam geschaffen, alleine sei, sagte er, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Dieses Wort Gehilfin ist das gleiche Wort im Hebräischen, wie es verwendet wird, wenn von Gott als unserer Hilfe gesprochen wird. Und deswegen ist dieses Wort ein sehr hoch anzusiedelndes Wort. Nicht irgendwie, so eine Putzfrau, die den Kaffee kocht und die immer schön abnickt, was der Mann sagt. Das war nie Gottes Gedanke. Sondern Gott hat eine dringend notwendige Hilfe geschaffen in der Frau für den Mann. Eine Hilfe, ohne die er nicht zurechtgekommen wäre und ohne die er seinen Auftrag in der Gesellschaft, in der Schöpfung, in der Gemeinde niemals ausführen könnte. Das ist sehr wichtig, dass wir die Gedanken Gottes denken, weil der Bibel oft unterstellt wird, sie sei frauenfeindlich, würde die Frauen unterdrücken. Das kann einer nur sagen, der die Bibel nicht kennt oder sie nicht richtig liest. Ich habe jedenfalls noch nie so gedacht. Meine Frau, darf ich mal so sagen, muss immer vorsichtig sein, was ich erzähle aus unseren Gesprächen. Ich gestehe ihr immer meistens alles, was ich anderswo erzähle. Sie fragt mich manchmal, bin ich dir denn untertan? Hast du diesen Eindruck? Und ich habe gesagt, weißt du, diesen Gedanken habe ich gar nicht. Diese Erwartung formuliert sich gar nicht in meinem Kopf. Weil ich als Mann nicht so leben will. Ich bin hier der Mann und meine Frau hat mir untertan zu sein. Sondern ich sehe, dass wir eine dringend notwendige Ergänzung füreinander sind. Ich für sie, aber sie auch für mich, für das Leben und für den Dienst im Reich Gottes. Und als ich mich vorbereitete, fiel mir eine Sache auf, die mir noch nie aufgefallen war, vielleicht dir. Und zwar im Kapitel 5 greift der Herr noch einmal zurück, nachdem wo er das Geschlechtsregister so aufzählt, und sagt im Vers 1 und 2 folgendes. Das ist das Buch der Geschichte von Adam. Adam ist das hebräische Wort für Mensch, mehr ist das nicht. Das ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn gottähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und gab ihnen den Namen Adam oder Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Es ist mir noch nie wirklich so aufgefallen, muss ich gestehen. Er hat sie nicht geschaffen und gesagt, du heißt Adam und du heißt Eva, sondern er gab ihnen den Namen Mensch, den Namen Adam. Und er betont hier noch einmal, dass er den Menschen gemacht hat, also Mann und Frau, im Bild Gottes. Lasst uns darüber mal ganz kurz nachdenken. Gott besteht auch nicht nur aus einer Person, sondern aus drei Personen. Und diese drei Personen zusammen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, bilden zusammen Gott. Die haben intern eine Ordnung, aber keine Hierarchie in dem Sinne, wie wir Menschen denken. Und die drei zusammen bilden Gott. Und nach diesem Bild schuf Gott den Menschen. Nun hat er zwei geschaffen. Ja, das zeigt schon, wir sind niedriger als Gott. Aber diese zwei zusammen ergeben erst Sinn für das Leben, für die Menschheit und für all das, was Gottes Wille gewesen ist. Nun, wenn ich jetzt Amen sagen würde, dann würdet ihr nach Hause gehen und euren Männern sagen, der Michael hat gesagt, ich bin genau wie du und es gibt keinen Unterschied und du bist nicht über mir und ich bin nicht unter dir. Das hat der Michael Happle gesagt. Deswegen darf jetzt vorläufig noch niemand den Raum verlassen. Erst noch zuhören. Sonst werde ich wahrscheinlich nie wieder eingeladen. Wir kommen nämlich ins Kapitel 3. Da hat sich etwas geändert. Und das war der Sündenfall, und am Sündenfall habt ihr Frauen, ich sage das mal so, auch euren Anteil, aber wir Männer auch. Der Adam hätte nämlich eingreifen können nach meinem Verständnis und hat das nicht getan. Die Eva nahm von der Frucht und gab ihrem Mann und er aß auch, das hätte er nicht müssen. Und dann ist eben der Sündenfall geschehen, wir kennen ihn, ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen. Die Frau hat auf jeden Fall ihre Position ein wenig überzogen. Sie hat nicht einmütig gehandelt mit ihrem Mann, sie waren als Einheit geschaffen, sondern sie hat eigenständig gearbeitet, ohne auf den Mann als ihre Ergänzung zu achten. Und dann was passiert. Und jetzt heißt es im Kapitel 3, im Vers 16, ich kann da jetzt nicht alle Details ansprechen, das würde zu weit führen heute Abend, aber in Vers 16 heißt es, und zur Frau sprach er Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. So, da kommt es zum ersten Mal vor. Das war nicht in der Schöpfungsordnung so gedacht. Dass der Mann über die Frau herrschen sollte, das kam erst nach dem Sündenfall. Und das haben wir heute zu respektieren. Nur Männer machen manchmal einen großen Fehler. Sie sagen, Gott hat gesagt, ich soll über dich herrschen. Für mich ist sehr wichtig, dass Gott hier zur Eva spricht und nicht zum Mann. Das heißt, ich als Mann habe ich nicht das Recht, meine Frau zu beherrschen. Aber meine Frau sollte aus ihrer Sicht akzeptieren, dass Gott mich als ihren Ehemann in ihr Leben gestellt hat und dass ich die Hauptverantwortung vor Gott trage. Ich bin nicht der Chef unserer Familie, ich bin nicht der Boss meiner Frau, aber ich trage die Hauptverantwortung vor Gott dafür, wie unsere Ehe läuft oder wie unsere Familie läuft. So verstehe ich Mann sein, nicht als Beherrschung, sondern als Verantwortung. Also der Frau wird nach dem Sündenfall gesagt, der Mann wird über dich herrschen. So, das ist jetzt deine Zuordnung. Und jetzt sagt der Adam in der gleichen Geschichte etwas ganz Schönes im Vers 20. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva. Das heißt Leben. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Erst hier bekommt Eva einen eigenständigen Namen. Vorher hießen sie beide Adam. Ist ein bisschen seltsam für uns. Wenn du Adam heißen würdest, dann denken wir, irgendwas passt da nicht. Aber so war es. Jetzt aber ist eine andere Situation eingetreten. Jetzt ist der Sündenfall eingetreten. Jetzt ist zwar immer noch die Verantwortung für das Leben auf beide gelegt, auf Mann und Frau, aber die Zuordnung hat sich verschoben durch den Sündenfall. Und Adam sagt jetzt, gibt seiner Frau den Namen und er hätte jetzt ihr einen Namen geben können, der auf Deutsch Magd heißt oder Dienerin oder Untertänige oder so irgendwas, hätte er wählen können. Aber nein, er gibt ihr einen wunderschönen Namen, er gibt ihr den Namen Leben, weil sie die Mutter aller Lebendigen ist, weil er wusste, durch sie wird Leben in diese Welt gebracht. Das heißt, schon da zeigt Adam eine Liebe und eine Wertschätzung und Achtung für die Frau, die Gott an seine Seite gestellt hat, und er behandelt sie nicht als Magd. Und das genau war auch nie Gottes Gedanke. Und all das, dieser Schöpfungsgedanke Gottes, dieses ihr tragt die Verantwortung gemeinsam als Einheit, jeder in seiner Weise, in der Besonderheit, die Gott ihn gemacht hat, und diese Namensgebung von Adam gegenüber der Eva, das zeigt die Wertschätzung, die Gott der Frau von Anfang an gegeben hat. Und wisst ihr, Ich sage das manchmal so in eher romantischen Stunden vielleicht zu meiner Frau oder denke das über sie. Als Gott die Menschen gemacht hat, da hat er ja, oder die ganze Schöpfung gemacht hat, da war das ja alles so aufsteigend, ja, das wird ja immer spannender. Und dann kamen irgendwann die Tiere und dann kam der Mensch und dazu erst der Mann und den Schlusspunkt, den stellte die Frau dar. Das zeigt schon, hier ist etwas ganz Wichtiges, Wertvolles, Unverzichtbares geschaffen. Und das ist der Grundgedanke der Bibel über die Frau. Nicht das Weib schweige in der Gemeinde oder irgendwelche Dinge, das muss man ja einordnen in einen großen Zusammenhang. Das ist der Grundgedanke Gottes über euch als Frauen und es ist mir sehr wichtig, dass ihr das versteht. Und es ist vielleicht auch mal sehr wichtig, dass ein Mann das sagt und nicht eine Frau. Und deswegen werden Männer erkennen dürfen, dass die geistliche Verantwortung in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde auf beiden ruht. Beide haben eine Verantwortung und ihr Frauen habt schon aus der Geschichte mit dem Sündenfall eine klare Grenze auch gesetzt bekommen, nämlich dass die Hauptverantwortung dem Mann gegeben ist für die Lebensbezüge, in denen wir leben. So, das sind die Grundgedanken Gottes über Mann und Frau. Und das Frausein wollen wir ja heute Abend logischerweise vor allen Dingen betonen. Und ich will euch damit auch zum Ausdruck bringen, ihr seid als Frauen, und ich sage das mal jetzt vor allen Dingen für die Gemeinde, wenn wir das mal so enger fassen, für die Gemeinde Jesu ausgesprochen wichtig. Es ist nicht so, dass da vorne die Bühne ist und da machen alles die Männer und dann gibt es in Leitungskreisen auch alles Männer und dass das bedeutet, ihr Frauen wird irgendwie nicht wichtig. Ein Mann, der so denkt, der missachtet die Schöpfungsordnung Gottes. Und eine Frau, die so denkt, hat Dinge vielleicht auch falsch verstanden und wird vielleicht auch nie wirklich Verantwortung so leben, wie Gott sie sich gedacht hat. Und Verantwortung kann man nicht nur leben, indem man Ältester einer Gemeinde ist und eine Gemeinde führt und predigt und den Ton angibt, sondern Verantwortung tragen ist ein unglaublich weites Feld. Und was ich heute Abend versuchen will, ist, euch von der Stellung her, die Gott euch als Frauen in der Schöpfungsordnung gegeben hat, die Verantwortung deutlich zu machen, die damit einhergeht. Denn diese Sätze sage ich nicht, um euch zu Prinzessinnen zu machen, ja. So, und jetzt seid ihr was ganz Tolles und die Männer müssen euch feiern, dürfen sie am Sonntag mit den Kindern zusammen, wenn ihr Mütter seid, gerne tun und, ja, aber, sondern es geht hier um Verantwortung gegenüber dem Leben, in das Gott uns gestellt hat. Ob als Ledige oder als Verheiratete spielt keine Rolle, denn in der Gemeinde macht das keinen Unterschied. Und ich möchte euch mit einem Kapitel konfrontieren. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgefallen ist. Es hat mich vor ein paar Jahren mal berührt. Und zwar im Römerbrief lesen wir mal einige Verse im 16. Kapitel. Und das finde ich ein sehr bemerkenswertes Kapitel. Ist ein Kapitel, das man oft überliest. Man sagt ja Römer 1 bis 8 ist wichtig, die Erlösung, 9 bis 11 ist auch noch und dann 12 bis 15 die praktischen Ermahnungen und 16, da sagt er nur noch Hallo zu dem und Hallo zu jenem, sagt dem einen schönen Gruß und dem einen schönen Gruß, ist nicht so wichtig. Aber in der Bibel gibt es überhaupt keinen unwichtigen Satz. Und jetzt schaut mal, was hier gesagt wird. Kapitel 16, Römerbrief, Vers 1. Und ihr merkt jetzt gleich, die erste Person, über die er etwas sagt, ist eine Frau. Das ist kein Zufall. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin oder Diakonos im Griechischen, Diakonin, der Gemeinde in Kenchrae ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Das ist ein sehr bemerkenswerter kleiner Abschnitt über eine bemerkenswerte Frau. Es wird vielfach vermutet, dass Phöbe die Überbringerin des Römerbriefes war. Paulus hat den Römerbrief in Korinth geschrieben. Und Kenchrae ist ein Hafen von Korinth. Und da stammte die Phoebe her. Es gibt sogar Bibelausgaben, die einen Nachsatz tragen, geschrieben von Paulus und Korinth und überbracht durch Phoebe aus Kenchrae. Also es liegt relativ nahe, weil sie auch ausdrücklich erwähnt wird. Die Römer kriegen gesagt, so und so sollen sie bitte mit dieser Schwester handeln. Vielleicht war sie nicht die einzige Überbringerin, aber ziemlich sicher war sie eine der Überbringer des Römerbriefs. Und sie hatte einen offiziellen Dienst in der Gemeinde Jesu. Und wir müssen da mal sehr genau hinschauen, was über sie gesagt wird. Es wird zunächst über sie gesagt, nebst, dass sie eine Schwester ist, also nicht Krankenschwester, sondern Glaubensschwester, dass sie eine Dienerin war, griechisch Diakonos. Wir kennen den Begriff Diakone, ich weiß nicht, hat man hier in der Gemeinde auch Diakone, die man so nennt? Es wird ein bisschen unterbelichtet, haben wir auch in unserer Gemeinde gemerkt, das sollten wir mal nachbessern. Diakone waren Menschen, die zur Unterstützung der Ältesten da waren und Teilbereiche des Gemeindelebens verantwortet haben, um die Ältesten zu entlasten. Und es ist viel diskutiert worden in der Geschichte der Gemeinde Jesu, ob es nur männliche Diakone gibt oder auch weibliche Diakone. Vielleicht werden eure Brüder mit mir sehr schimpfen, das habe ich mit ihnen nicht abgesprochen, aber ich bin der Meinung, es gibt auch weibliche Diakone, nicht nur männliche. Das kommt natürlich darauf an, um welche Aufgabe es geht, aber das gibt es grundsätzlich und meiner Meinung nach war die Phoebe eine solche Frau, die also offiziell einen Auftrag bekommen hatte, von den Ältesten der Gemeinde in Kenchrae gewisse Aufgaben zu abzudecken. Was die genau waren, das wissen wir nicht. Ob sie einen seelsorgerlichen Dienst hatte, ob sie eher einen diakonischen Dienst hatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte sie einen herausgehobenen Dienst und es wird ihnen in Rom gesagt, im Vers 2, sie sollen sie aufnehmen im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt. Also geht mit dieser Frau heilig um, denn sie ist eine Dienerin Gottes. Man soll sie sehr, sie hat einen offiziellen Auftrag, sodass Paulus der Gemeinde in Rom diese Frau ganz besonders benennt und sagt, bitte, die hat eine Aufgabe, vielleicht von Paulus bekommen, die hat eine Aufgabe, die soll sie bei euch in Rom ausführen und bitte unterstützt sie in der Aufgabe, die sie bekommen hat. Also ein sehr offizieller Dienst, der sie ein Stück auch über manche andere Frau heraushob und ihr Aufmerksamkeit brachte und Wertschätzung und Unterstützung. Und von ihr wird weiter gesagt, dass sie ein Beistand gewesen ist. Dieses Wort, das da im Griechischen steht, Prostatis, kann entweder bedeuten eine Person, die über andere Frauen gesetzt ist, also zum Beispiel eine Frau, die Frauenarbeit macht, wie wir das heute nennen würden, Frauenseelsorge oder ähnliches, oder eine Frau, die mit ihren Gaben und Möglichkeiten der Gemeinde dient. Auf jeden Fall hatte sie einen offiziellen, einen öffentlichen Auftrag von, nehme ich an, Paulus bekommen. Und das scheint mir sehr bedeutsam. Er sagt auch, mir selbst war sie ein großer Beistand. Seht, er wertschätzt diese Frau und sagt, die hat mir sehr geholfen. Wobei auch immer. Aber er hebt es heraus. Diese Frau war ihm wichtig und er war nicht so ein stolzer Macho, dass er nicht zugeben konnte, eine Frau war mir eine wesentliche Hilfe. Sie war eine wichtige Person im Umfeld von Paulus. Und Paulus war nicht irgendeine kleine Nummer. Für ihn war sie sehr wichtig. Und das macht er hier bekannt, dass sie diesen Auftrag hat und damit gibt er ihr eine hohe Bedeutung. Für mich ist das sehr, sehr bemerkenswert. Frauen spielen in der Gemeinde keine nachgeordnete Rolle, nicht unter ferner liefen, sondern Frauen können in einer Gemeinde einen sehr wesentlichen Dienst haben. Und wie bei allen Diensten auch von Männern, werden sie diesen Dienst nie suchen, den werden sie sich nicht selber geben, sie werden sich nicht nach vorne drängen, denn jeder Mann und jede Frau, die sich nach vorne drängt im Dienst, disqualifiziert sich. Aber wenn Gott eine Geistesgabe in einen Mann oder in eine Frau gelegt wird, dann wird das in der Gemeinde erkannt und dann wird man das auch nutzen zum Guten der Gemeinde. Die zweite Frau, die erwähnt wird in diesem Abschnitt, die zweite Person ist auch eine Frau, ist interessant, immer noch kein Mann genannt, aber immerhin wird ihr Mann auch genannt. Aber interessanterweise wird zuerst die Frau genannt, sehr unüblich für das damalige Umfeld. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für ihr mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Sehr bemerkenswert. Priscilla und Aquila kommen ja öfter mal vor. In der Apostelgeschichte begegnen wir ihnen zum Beispiel im Zusammenhang mit Apollos. Und auch da wird Priscilla hervorgehoben genannt in der Belehrung von Apollos. Das ist ja sehr erstaunlich. Sie hatten beide ihr Leben eingesetzt. Beide, nicht nur der Aquila. Und die Frau war dann zu Hause und hat die Kinder gehütet oder so. Sie hat ihr Leben eingesetzt. Und Paulus, ich bin fest überzeugt, Paulus hat von Gesprächen mit diesem Ehepaar auch sehr profitiert. Wisst ihr, ich habe schon sehr wichtige geistliche Gespräche geführt mit Ehepaaren, wo die Frau Bedeutsameres zu sagen hatte als der Mann. Das habe ich schon oft erlebt. Und dann stehe ich vielleicht ein bisschen kopfschüttelnd da und denke, Mensch, Mann, du solltest mal Gas geben, dass du der geistlichen Entwicklung deiner Frau Schritt halten kannst. Aber ich genieße es, auch von einer Frau wertvolle geistliche Dinge zu hören. Und auch dieses Ehepaar hatte offensichtlich einen übergeordneten Dienst, einen gemeindeübergreifenden Dienst, denn es steht geschrieben, dass nicht nur er dankbar sei am Ende von Vers 4, sondern alle Gemeinden der Heiden. Das heißt, die waren öfter offensichtlich unterwegs und ihr Dienst hatte Einfluss in vielen Gemeinden. Und die Priscilla wird als erste genannt, also muss sie was zu sagen gehabt haben. Sie muss eine geistliche Persönlichkeit gewesen sein, die das Wort kannte, die den Herrn kannte, die mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und ich bin sicher, sie war keine Domina in dem Sinne, dass sie ihren Mann unterdrückt hat. Sonst hätte Paulus sie nicht als Mitarbeiterin akzeptieren können. Ich habe viel gelernt in meinem Leben von den geistlichen Einsichten von Frauen. Und ihr Schwestern, ihr habt auch, wenn ihr wiedergeboren seid, den Heiligen Geist. Und ihr dürft auch mit euren Männern geistliche Erkenntnisse austauschen. Ihr dürft das auch in Hauskreisen sagen. Ihr dürft es bei Gesprächen mit Freunden sagen. Bitte, ich sage noch einmal, es geht nicht darum, dass ihr euch jetzt wichtig tun sollt und hervorheben sollt und nach vorne preschen sollt und die Männer überrennen sollt. Sondern ich will eher sagen, ihr habt auch eine Verantwortung, das, was Gott euch an Geistlichem anvertraut hat, auch zu teilen mit anderen. Und das muss nicht nur mit Frauen sein. Das darfst du auch im Gespräch mit einem Mann tun. Mir tut sowas immer gut. Und ich kenne einige solcher Frauen. Da mache ich beide Ohren weit auf, wenn die anfangen zu reden über den Herrn und sein Wort. Und über seelsorgerliche Fragen oder sonstige geistliche Fragen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und in ihrem Haus war eine Gemeinde. Und ich sage noch einmal, Priscilla wird ja zuerst genannt. Das heißt nicht, dass sie die Gemeindeleiterin war. Das kann nach dem biblischen Zeugnis überhaupt nicht sein. Aber sie hat durch ihr Leben offensichtlich diese Gemeinde in ihrem Haus geistlich mitgeprägt. Sie war mitverantwortlich dafür, dass diese Gemeinde geistlich geprägt wurde. Priscilla hatte geistlichen Einfluss. Das ist beeindruckend. Da lesen wir mal weiter. Dann wird endlich mal wieder ein Mann alleine genannt, im Vers 5, der Epänetus. Zudem wird aber nur gesagt, dass er der erste Gläubige war in Achaia. Und dann wird schon wieder eine Frau genannt, nämlich Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Dieses gearbeitet heißt so viel wie bis zur Erschöpfung sich eingesetzt. Es klingt eher danach, dass sie einen praktischen Dienst hatte, wie immer der auch aussah. Vielleicht hat sie dem Paulus, der ja ohne Frau unterwegs war, die Hemden geflickt und die Socken gestopft und was weiß ich, mal gesagt, Paulus, das kannst du unmöglich zusammen anziehen, diese zwei Farben passen überhaupt nicht, da kriegt man ja Augenschmerzen oder so, was eine Frau halt ihrem Mann ab und zu mal sagen muss. Auf jeden Fall, diese Maria hat dem Paulus und auch anderen sehr viel mit großer Aufopferung gedient. So sehr, dass er ihren diakonischen, praktischen Dienst, den ich als solche vermute, im Römerbrief verewigt und wir heute das noch lesen. Das war also wichtig, was diese Frau gemacht hat. Dann gibt es eine etwas kritische Stelle, muss ich zugeben, aber ich bin ziemlich sicher, dass in Vers 7 es heißen muss, grüßt Andronikus und Junia, also eine Frau. In vielen Übersetzungen ist hier Junias die Rede. Ich habe heute noch mal einiges nachgelesen. Ich werde euch jetzt nicht mit Details langweilen. Nehmt das einfach mal hin, ihr dürft da gern anderer Meinung sein, eure Männer auch. Aber ich bin überzeugt, hier ist ein Ehepaar genannt. Diesmal umgekehrt in der gewohnten Folge, zuerst der Mann und dann die Frau. Und von ihnen wird gesagt, meine Verwandten, das kann auch Volksgenossen sein oder Leute aus meiner Heimat. Und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Er sagt also, die sind schon länger gläubig wie ich, das will ich mal anerkennen. Und sie sind unter den Aposteln anerkannt. Die Gemeinde Jesu hatte ja damals 12 Apostel. Und diese 12 Apostel kannten Andronikus und Junia. Und deren Leben und Dienst war so beeindruckend, dass sie unter den Aposteln angesehen waren. Nicht nur der Andronikus, auch seine Frau. Eine Frau, die ein Leben führte, einen Dienst hatte, einen Einfluss hatte, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führte, so dass es den Aposteln aufgefallen war. Das finde ich ungeheuer beeindruckend. Also so Frauen würde ich gerne mal kennenlernen. Müssen ja tolle Frauen gewesen sein. Entschuldigt, wenn ich den Ausdruck so ein bisschen flapsig benutze. Ich meine das wirklich im positivsten Sinne. Dann Vers 12 und 13, nachdem wieder ein paar Männer benannt werden, heißt es, grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Wieder werden eine ganze Reihe Frauen genannt. Merkt ihr, das kommt ganz selbstverständlich, dass er Frauen benennt, die in seinem Dienst ihm etwas bedeutet haben, die Eindruck auf ihn gemacht haben, für die er Wertschätzung empfand. Und er sagt von dieser vielleicht offensichtlich älteren Frau, sie sei ihm eine Mutter. Das ist was Schönes, wenn eine Gemeinde Mütter hat. Und das sind gar nicht die, die Kinder geboren haben, sondern unbedingt, ja, sondern geistliche Mütter. Und die Mutter von dem Rufus, die gar nicht namentlich benannt wird, war eine solche geistliche Mutter. Also wir sehen hier eine große Anzahl von Frauen, wird hier benannt, um deutlich zu machen, im Leben der Gemeinde und im Leben des Paulus waren eine ganze Reihe von Frauen sehr, sehr wichtig für ihn, so dass er sie namentlich benennt, sie hervorhebt und völlig ungeniert über ihren Dienst schreibt und gar kein Problem damit hat, dass sie Frauen waren und geistlichen Einfluss in der Gemeinde hatten. So denkt die Bibel über Frauen. So, das ist mir wichtig. Und jetzt seid ihr nicht in Rom, sondern in Traunreuth. Aber wenn irgendwann mal der Martin Peet aus Grassau den Traunreuth-Brief schreibt oder so und dann Grüße ausrichtet, dann wäre es sehr schön, wenn er ähnliche Dinge schreiben könnte über Frauen in dieser Gemeinde, die für diese Gemeinde sehr bedeutsam sind, deren geistlicher Einfluss geholfen hat, auch die Männer mit zu unterstützen und zu stärken und auszurüsten in dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Wir könnten die Liste noch beliebig verlängern. Ich erinnere euch an Lydia, an Euodia und Syntyche. Die werden zwar einmal negativ erwähnt, weil sie Krach hatten miteinander. Aber Paulus erwähnt auch, dass sie unheimlich viel für das Evangelium gearbeitet hatten. Ich fasse das mal zusammen. Frauen sind für die Gemeinde sehr wichtig. Und ich rede heute Abend mal nur über Frauen in der Gemeinde, weil ich nicht weiß, wie viele von euch sind verheiratet, ledig, verwitwet. Das ist heute Abend völlig uninteressant. Ich werde heute Abend so gut wie nichts zum Thema Ehe und Kinder sagen, sondern nur Dinge, die allgemein für Frauen gelten. Und der Familienstand spielt ja keine Rolle für das Leben und das Dienen in der Gemeinde, im Allgemeinen jedenfalls. Also Frauen sind für die Gemeinde sehr wichtig. Es ist wichtig für euch, dass ihr euch eurer Verantwortung vor Gott bewusst werdet. Denn liebe Schwestern, wenn ihr nicht geistlich mitdenkt, wenn ihr nicht geistlich mitbetet, wenn ihr nicht geistlich mitarbeitet in der Gemeinde, dann kommt ihr eurer Verantwortung nicht nach. Versteht ihr? Das ist wichtig. Wenn ihr nicht geistlich lebt, wenn ihr nicht geistlich denkt, wenn ihr nicht geistlich redet, wenn ihr nicht geistlich arbeitet in der Gemeinde, dann kommt ihr eurer Verantwortung nicht nach. Und dann werdet ihr einmal von Gott genauso zur Rechenschaft gezogen wie jeder Mann, der in der Gemeinde seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Aber heute Abend reden wir mal nicht über die Männer. Heute Abend reden wir über euch. Deswegen nehmt euch wahr als Menschen, denen Gott eine Verantwortung gegeben hat, schon von der Schöpfung her. Und das reicht bis in die Gemeinde Jesu hinein. Und das ist entscheidend wichtig. Natürlich habt ihr von Gott her Grenzen gesetzt bekommen, was die Leitungsverantwortung angeht. Das ist im Sündenfall begriffen, das kann ich nicht auflösen, das versucht man heute in liberaler Theologie, geht aber nicht. Aber Geschwister, ich möchte euch etwas sagen. Manche denken, naja, wir Frauen, wir sind ja so begrenzt und eingegrenzt und wir dürfen ja eigentlich nicht viel in der Gemeinde und so weiter. Wisst ihr, die Eingrenzungen, die Gott uns gibt, sind nie ein Hindernis, um geistlichen Einfluss auszuüben. Sondern wenn ihr in geistlicher Gesinnung die Eingrenzungen akzeptiert und lebt, die die Schrift gegeben hat, liegt darin eure Vollmacht. Eure Vollmacht und euer Einfluss in der Gemeinde kommt nicht daher, dass ihr eure Grenzen überschreitet und den Männern gleich sein wollt, sondern dass ihr so lebt, wie die Schrift es sagt, und indem ihr die Begrenzung akzeptiert, in der Demut vor Gott, aber geistlich lebt, geistlich denkt, geistlich mitarbeitet, liegt darin eure Vollmacht. Und liebe Schwestern, ich interessiere mich auf dieser Welt nur für eine Frau im eigentlichen Sinne. Und das ist meine Ehefrau. Aber sie weiß, dass ich mit einer Frau im Himmel mal reden will. Da wird ja meine Frau nicht mehr meine Ehefrau sein. Ist irgendwie schon schad, aber es muss ja noch schöner sein. Wie der Himmel auf Erden, den ich hier schon habe. Und diese Frau, ich glaube, meine Tochter ahnt schon, welche Frau ich meine, weil ich das ja öfter mal sage, das ist die Abigail. Wenn ihr mal in 1. Samuel 25 ihre Geschichte, ich glaube, 25 ist es ja, 1. Samuel 25 ihre Geschichte nochmal lest, die Frau ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt der David mit 600 Männern angeritten, Nein, 400, 200 blieben am Gerät. 400 wütende, zornige Männer, die nur eines im Kopf hatten, das Haus von Nabal auszurotten. Und ihr stellt, diesen 400 Männern stellt sich keine Armee entgegen, sondern eine Frau. Ihre Schönheit hat ihr da bestimmt nichts genützt. Aber diese Frau hatte geistliche Autorität. Und zwar nicht dadurch, dass sie sich ungebührlich benommen hat, sondern dass sie sich so benommen hat, wie es einer geistlichen Frau zukommt. Und diese Frau strahlte eine solche Autorität aus, dass sie diesen ganzen Tross nicht nur zum Stillstand brachte, sondern zur Einsicht. Also ich sage euch, die Frau, also das ist einfach der Hammer. Das interessiert mich mal. Aber ich nehme schon an, im Himmel wird dieses Gespräch nie stattfinden, weil die Dinge dieser Erde, die werden weit zurückbleiben. Ich habe jetzt das nur menschlich so gesagt. Aber die Frau finde ich beeindruckend. Versteht ihr? Frauen haben einen gewaltigen Einfluss. Was haben mich Frauen schon bewahrt vor Unsinn? Indem sie mir mit geistlicher Gesinnung auch entgegengetreten sind und mich gewarnt haben. So, das war mein erster größerer Abschnitt. Jetzt dürfte man ein bisschen durchatmen. Ja. Sind bis hierher Fragen zu dem, was ich gesagt habe, nicht zu anderen Themen bitte, zu dem, was ich gesagt habe, etwas unklar, etwas, was ihr nachfragen wollt, ist da eine Frage da? Ja, bitte. Aha. Ich wollte auf dieses Thema jetzt nicht groß eingehen heute Abend, weil mir andere Dinge jetzt heute Abend bedeutsamer sind. Ich sage aber ganz kurz, aus meinem Schriftverständnis her ist das ausgeschlossen. Das kann mal in Sondersituationen so sein, wenn eine Gruppe beieinander ist, sagen wir mal eine kleine Hausgemeinde, es gibt es manchmal, oder Hauskreise, die keinen Gemeindeanschluss haben und die Männer sind absolut nicht in der Lage, eine Bibelstunde zu halten. Das kann es schon mal geben. Oder in Missionssituationen, ja, wo man neu aufbaut und einfach keine entsprechenden Männer da sind. Aber im Normalfall, denke ich, sollte das nicht sein. Die Bibel sagt schon deutlich, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehrt. Wir kommen gleich darauf, damit meint man die Gesamtgemeinde. Es gibt schon Bereiche, wo sie lehren soll, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber im Allgemeinen, denke ich, ist das Zeugnis der Bibel klar. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal 5 Minuten Pause und das gibt einer von euch die Möglichkeit, mir ein Glas Wasser zu besorgen. Und wenn ich getrunken habe, dann machen wir wieder weiter, okay? Ja, solange könnt ihr euch vielleicht auch was stärken oder so. In 5 Minuten etwa mache ich dann weiter. So, seid ihr alle wieder da? Oder warten wir noch auf jemand? Ich möchte euch bitten, einen Text aufzuschlagen, um den man kaum herumkommt, wenn man einen solchen Abend hält. Und zwar den berühmten Text aus Titus 2. Titus 2. Immerhin wird dieser Satz, dieser Brief an einen Mann geschrieben und ich bin einer. Und der Timotheus, der Titus hatte jetzt gewisse Aufgaben in der Gemeinde, auf die sollte er achten. Auch wenn er manche Aufgaben nicht selber ausgeführt hat, war er doch für die Ausführung der Aufgaben letztlich verantwortlich. Ja, auch in einer Gemeinde wird ein Ältester nicht alle Aufgaben selber ausführen, aber er ist immer verantwortlich für alles, was in der Gemeinde geschieht, vor Gott verantwortlich. Und ich möchte zunächst einmal, ehe ich auf einzelne Aussagen zu sprechen komme, die hier zu Frauen oder über Frauen gemacht werden, so zwei, drei Dinge hervorheben, dass wir die Grundhaltung oder die Zielsetzung sehen, mit der aller Dienst auch von Frauen geschehen sollte. Und zwar, ich lese mal die Verse 3 und 4 zunächst, 3 bis 5, Entschuldigung. Also der Timotheus kriegt hier den Auftrag und sagt, lehre du, Vers 3, dass sich die alten Frauen, und so unter alten Frauen muss man sich jetzt keine 80-Jährigen vorstellen, sondern eher die, bei denen das Kinderkriegen so jetzt mal ungefähr durch ist. Also meine Frau, die ich als eine Frau in den besten Jahren bezeichnen würde, mit 55, würde hier alte Frau heißen in diesem Zusammenhang, aber nennt sie nicht so, sonst kriegt ihr mit mir ein Problem. Also, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es, und jetzt kommt der erste Ausdruck, auf den mir es ankommt, wie es Heiligen geziemt. Also wie es einer heiligen Frau entspricht. Eine Frau soll sich so verhalten, wie es von einer heiligen Frau zu erwarten ist. Also, wenn du in der Gemeinde irgendeinen Dienst tust oder wenn du auch einmal in einem Gespräch einen Bruder ermahnen solltest, dann tu es immer so, wie es einer heiligen Frau entspricht. Das ist ja ganz wesentlich, die Haltung. Und in anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, heißt es nicht, wie es den Heiligen entspricht, sondern wie es dem Heiligen oder dem Heiligtum entspricht. Das heißt, wir sollen in allem Dienst in der Gemeinde vor Augen bewahren, wir sind im Hause Gottes. Und alles, was wir tun, tun wir in der Gegenwart Gottes. Also wenn du als Frau übers Ziel hinausschießen würdest oder wenn du deine Verantwortung schleifen lässt, weil du sagst, oh, ist Sache von den Männern, das geht mir gar nichts an, ich spüle hier das Geschirr und guck, dass die Kinder groß werden, das war's dann. Ja, dann handeln wir nicht dem Heiligtum entsprechend, dem Haus Gottes, in dem wir sind. Dann heißt es weiter, lese ein Stückchen weiter, dass sie nicht verleumderisch sein soll, nicht vielem Feingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, ihren Männern unter sich zu unterordnen. Und jetzt, worauf es mir jetzt noch ankommt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also, euer Verhalten soll dem Satan und soll auch ungläubigen Menschen keinen Anlass geben, Gott oder sein Wort zu lästern. Dass also irgendein Mensch sagt, ah ja, guck mal, diese frommen Frauen, wie die sich hier aufführen. Oder dass Satan auch keinen Grund hat, den Herrn zu lästern. Das sind deine Mägde auf dieser Erde, guck mal, wie die sich im Hause Gottes verhalten. Ja, das Wort Gottes soll nicht verlästert werden. Das ist schon eine klare Vorgabe auch für den Dienst, den man tut in einer Gemeinde. Und das Dritte, was ich voranstellen will, ist folgendes, muss ich zwei Sätze zur Einleitung sagen. Der ganze Abschnitt 1 bis 10 richtet sich ja an verschiedene Gruppen, an ältere Männer, an ältere Frauen, an junge Männer. So, denen wird allen etwas gesagt. Und jetzt kommt ab Vers 11 die Begründung, warum, mit welchem Ziel das alles gelebt werden soll. Es heißt nämlich im Vers 11, denn, aha, jetzt ist also quasi das Ziel erreicht von dem, was in den Versen 1 bis 10 gesagt wurde, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen und nimmt uns in Zucht oder sie erzieht uns. Also einmal alles, was wir tun, soll Heil bringen, nicht Unheil. Liebe Schwestern, ich habe vorhin gesagt, ich habe viele Frauen gesehen, die mir ein großes Vorbild sind, von denen ich viel gelernt habe, von denen ich große Hochachtung habe. Aber ich kenne auch Frauen, die haben viel Unheil in die Gemeinde gebracht und in ihre Familien, weil sie nicht geistlich leben. Aber das, was ihr leben soll, soll Heil bringen. Das heißt, die Erlösung soll sichtbar werden in euch und durch euch. Und sie nimmt uns, diese Gnade Gottes, in Zucht oder erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das heißt, euer Leben soll deutlich machen, wir haben das, was in der Welt gilt, hinter uns gelassen. Und wir leben gerade nicht den Maßstäben dieser Welt, die zum Beispiel durch eine unangemessene Emanzipation sich den Männern von sich aus gleichstellt. Genau das sollen wir verleugnen. Und ich weiß, und dann, das jetzt als Mann kann man das so nicht sagen, ich ahne, dass das für eine Frau in der heutigen Gesellschaft, die biblisch leben will, gar nicht so einfach ist. Weil die ganze Gesellschaft emanzipatorisch geprägt ist. Und da anders zu leben, das ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Genauso wie es nicht einfach ist, heute als ein Mann zu leben, wie die Bibel das sagt. Denn es ist was deutlich anderes wie das, was die Welt heute sagt. Aber das sage ich den Männern morgen. Also ihr sollt in all dem, was ihr tut, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht leben und gottesfürchtig. Das heißt, verantwortungsbewusst leben in eurer Gemeinde, da, wo euch Gott hingestellt hat. Besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Und das alles im Blick auf Vers 13, die Wiederkunft unseres Herrn. Wir haben mal eine schöne Geschichte erlebt, erzähle ich, sage euch nur die Pointe. Da sagte ein alter Pfarrer, hat uns eine bestimmte Geschichte erzählt und sagt, und die Quintessenz der Geschichte ist die, wenn der Herr wiederkommt, soll er mich nicht bei etwas antreffen, wofür ich mich schämen muss. Und schaut, Geschwister oder Schwestern, genauso soll das bei euch auch sein. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann sollt ihr euch wegen der Art und Weise, wie ihr euer Frausein in der Gemeinde lebt, nicht schämen müssen. Weder schämen dafür, dass ihr eurer Verantwortung nicht gerecht wurdet oder dass ihr überzogen habt und die Männer auf die Seite geschoben habt. Ihr sollt euch nicht schämen müssen. Deswegen sind solche Abende da, um über einiges nachzudenken. Und ich komme jetzt schon in die Schlusskurve. Und wir gehen mal kurz, ganz kurz, diese Punkte durch, die den älteren und jüngeren Frauen da gesagt werden. Ich kommentiere das sehr kurz, ab Vers 3. Also da geht es zunächst mal über die älteren Frauen, also Frauen, die schon erwachsene Kinder haben. Aber das Gleiche gilt auch für die jungen Frauen, also da müssen wir jetzt keine so strenge Unterscheidung treffen. Erstens, sie sollen sich so verhalten, wie es den Heiligen geziemt. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Ein Verhalten, das Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Ein Leben, das dem Dienst im Heiligtum geweiht ist. Und schaut, wenn du so lebst, ich bin dem Dienst am Heiligtum geweiht. Ich bin der Sache Gottes geweiht. Dafür ist mein Leben da. Ihr lieben Frauen, das wird nicht ohne Auswirkung in dieser Gemeinde bleiben. Das hat Sprengkraft in einer Gemeinde. Das ist eine Frage, über die du nachdenken kannst. Ist mein Leben dem Heiligtum geweiht? Lebe ich dem Heiligtum geziemend, um jetzt diese Worte hier zu verwenden? Zweitens, sie soll nicht verleumderisch sein. Ja, vielleicht sind Traunreuther Frauen anders wie Frauen in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mal als junger Lehrling auf der Bank ein paar Wochen in einer Abteilung verbracht. Das war ein Großraumbüro. Da waren ungefähr, ich habe so eine Erinnerung, 12 Frauen und ein Mann. Heute muss ich noch sagen, der arme Kerl. Und da war eine Wortführerin in dieser Gruppe. Und in dieses Großraumbüro kamen immer wieder Mitarbeiter herein, um irgendwas abzugeben oder abzuholen und so. Und wann immer diese Person die Tür hinter sich geschlossen hat, begann ein Gespräch über diese Person. Und die Wortführerin wusste immer was. Das hat mich so angewidert. Es war mir völlig egal, was die rede, wenn ich rausgehe. Aber versteht ihr, das war eine Verleumderin. Das war so eine ganz typische geschwätziges Weib, sagt man auch so. Gell? Und genau so sollt ihr nicht sein. Denn wisst ihr, durch das Reden in der Gemeinde. Ich meine nicht das Reden von der Kanzel, sondern das Reden in der Gemeinde wird Gemeindeleben ebenso geprägt wie durchs Predigen. Vergesst das nicht. Durch das Reden in der Gemeinde wird die Gemeinde ebenso geprägt wie durchs Predigen. Und dafür seid ihr mitverantwortlich. Ihr redet nämlich auch, nicht nur die Männer. Und da soll ihr nicht verleumderisch reden, sondern euer Reden sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, steht mal im Kolosser 4. Also achtet auf euer Reden. Frauen haben möglicherweise mehr, ich will da kein Klischee bedienen, möglicherweise mehr die Tendenz, viel zu schwätzen, besonders über andere. Und da sollt ihr den Unterschied machen. Übrigens, dass hier nicht verleumderisch sein. Wisst ihr, was für die verleumderisch in der griechischen Sprache für ein Wort steht? Diabolisch. Diabolisch, das heißt teuflisch. Ja, das ist das gleiche Wort. Also zu verleumden heißt, das Werk des Teufels zu tun in der Gemeinde. Also passt auf, was ihr redet. Seid ein Vorbild. Drittens, sie sollen nicht vielem Weingenuss ergeben sein. Das ist in Bayern kein großes Problem. Ihr könntet aber ein anderes Problem haben mit einem anderen Getränk, das ich jetzt nicht näher benennen will. Nur nehme ich mal nicht an, dass ihr damit ein Problem habt. Das will ich ja keiner Frau unterstellen. Kommt in der Gemeinde Jesu zwar auch vor, ist aber vielleicht nicht so dominant, dass man das extra heute in einem Brief an die Traunreuter-Schwestern unbedingt so zentral erwähnen müsste. Aber eines können wir vielleicht sagen. Sie soll ein selbstbeherrschtes Leben führen. Kein Leben, das dem Genuss ergeben ist. Ja, hier dem Wein Genuss ergeben, heißt es ja hier. Das heißt nicht, dass man nicht mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier genießen darf. Aber hier heißt es dem Genuss ergeben. Und du sagst vielleicht, nö, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber weißt du, man kann auch der Wellness in anderer Weise ergeben sein, indem es vor allen Dingen darum geht, dass es mir gut geht und dass ich es schön habe und dass ich ein bisschen Luxus habe und es mir halt immer wieder gut gehen lasse. Und diesem Lebensstil kann man sich ergeben. Das heißt, der kann sehr zentral werden. Und da sind vielleicht Frauen eher in der Gefahr als Männer. Und da, sagt Gottes Wort, habt Acht und lebt diszipliniert. Steht mal im Römer 13, Vers 14, pflegt den Leib, aber nicht bis zur Erregung von sündigen Begierden oder so ähnlich heißt es da. Also pflegt den Leib, aber nicht dahin, dass ein sündiger Lebensstil daraus wird. Auch das wird hier aus dem Wort Gottes gesagt, ist den Frauen zu sagen. Viertens, dass sie die jungen Frauen dazu anleiten. Ich bleibe mal nur dabei stehen. Das heißt, Schwestern sollen andere lehren und ermutigen. Und zwar im Vers 3 am Ende heißt es schon, sondern solche, die das Gute lehren. Gutes sollt ihr lehren, Wertvolles, Ausgezeichnetes. Lehre ist ein ganz bedeutender Teil des Gemeindelebens. Das geschieht in Bibelstunden, ja, das geschieht jetzt, das geschieht am Sonntag von der Kanzel, das geschieht aber auch in Kinderstunden, in Jugendstunden, im Mütterkreis und im Frauenfrühstück oder was immer ihr auch veranstaltet. Überall da geschieht Lehre, und da mehr als die Hälfte der Personen, wahrscheinlich auch in eurer Gemeinde, mehr als die Hälfte Frauen sind, habt ihr hier auch ein riesen Aufgabenfeld, andere Frauen zu lehren. Und die Frage, die ich euch einfach stellen will, egal wie alt ihr jetzt seid: Was willst du Jüngeren vermitteln durch dein Wort und durch dein Leben? Denn jeder von euch soll eine Lehrerin des Guten sein. Jeder, wenn sie bekehrt ist. Hier heißt die alten Frauen, also alle. Und du hast immer auch Jüngere in der Gemeinde, für die du älter bist. Und diese Frage möchte ich euch mit nach Hause geben. Die ist mir ganz wichtig. Was willst du Jüngeren vermitteln durch dein Wort und durch dein Leben? Was? Denn du vermittelst immer Dinge. Du lehrst immer, auch durch dein Vorbild, einfach durch dein Auftreten hier in der Gemeinde. Du vermittelst immer Dinge. Und als ältere Frau solltest du dir immer klar sein, dass die Jüngeren mehr auf dich gucken, als du denkst. Und deswegen mach dir das bewusst. Was will ich vermitteln durch Wort und Leben hier in der Gemeinde? Und Geschwister, oder ich sage immer so allgemein Geschwister, heute Abend hier mal Schwestern sagen, ihr lieben Schwestern, nehmt das bitte, bitte, bitte ernst. Das ist mir ganz wichtig. Ihr seid so wichtig. Ich meine, ich kann Frauen schon auch was vermitteln. Ich versuche es heute Abend, wie ich es halt kann. Besser kann ich es nicht. Aber vor allen Dingen müsst ihr Frauen ein Vorbild sein. Denn Frauen sollen ja eher werden wie ihr und nicht wie ich. Und das ist eure Aufgabe. Und vielleicht wird nie deine Aufgabe sein, dass du eine Frauenstunde hältst. Vielleicht sagst du auch so eine Jüngerschaftsbeziehung, ach, das kriege ich einfach nicht hin. Das musst du auch nicht, du musst dir keinen abkrampfen. Aber wenn du da hinten zu der Tür reingehst am Sonntagmorgen, beginnst du zu lehren durch dein Leben und durch deine Worte. Und das sollte dir bewusst sein. Und dadurch prägst du die Gemeinde. Und ich habe vorhin gesagt, durch das Reden untereinander prägen wir die Gemeinde, ebenso wie durch das Reden von dieser Kanzel. Und dafür seid ihr mitverantwortlich. Da habt ihr eine Riesenchance, ein Mordsaufgabengebiet. Und da ist jede gefordert. Jede kann das und jede sollte das. Wie heißt es so schön in diesem schönen Lied? Unser Leben redet lauter als unsere Worte. So, das ist sicherlich eine gute Sache. Ich hoffe, dass dir das sehr bewusst ist. Das nächste, das streife ich jetzt nur kurz, weil das öfter mal erwähnt wird, die jungen Frauen anzuleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Natürlich ist man darin auch ein Vorbild. Wisst ihr, viele junge Leute haben keinen Mut mehr zum Heiraten, weil sie so viel Katastrophen auch in christlichen Ehen beobachtet haben. Und deswegen könnt ihr als Frauen, die ihr verheiratet seid, ein enormes Potenzial an Ermutigung bieten für junge Frauen, dass sie Mut haben, wenn was für sie in Frage kommt, zu heiraten. Durch die Art, wie du mit deinen Kindern umgehst, bist du ein, redest du in der Gemeinde. Das redet. Auch wenn du es gar nicht merkst, dein Leben redet. Dann wird gesagt im Vers 5, sie soll besonnen sein. Das heißt, hier geht es um verantwortungsbewusstes Handeln. Besonnen heißt auch so viel wie umsichtig und nicht von Gefühlen dominiert, nüchtern. Ja, ich will da jetzt auch kein Klischee bedienen und das gibt's auch nicht. Aber im Allgemeinen, und das ist ja eure Stärke, werden Frauen stärker von ihren Gefühlen geprägt und geleitet als Männer, im Durchschnitt. Aber das ist nur der Durchschnitt. Bei meiner Frau und mir ist das nämlich umgekehrt. Ich bin wesentlich emotionaler als meine Frau, wenigstens in vielen Gebieten. Und ich bin eher in der Gefahr, unnüchtern zu handeln als meine Frau. So ist es bei uns. Also wenn es bei euch auch so ist, gräme dich nicht. Es gibt tatsächlich auch solche Ehen. Aber trotzdem werdet ihr aufgefordert, besonnen, das heißt nüchtern zu handeln, nicht von den Gefühlen davongetragen zu sein. Und ich nehme an, der größere Teil von euch, muss ich das immer wieder neu sagen, lass dich nicht durch deine Gefühle in deinen Entscheidungen, in deinen Reaktionen bestimmen. Aber ich sage nochmal, das, was Frau im Allgemeinen ausmacht, das Emotionale, das Gefühlsbetonte, ist ja ungeheuer wichtig. Deswegen hat Gott das ja so gemacht. Wenn alles nur Männer wären auf dieser Welt, gäbe es erstens bald keine Menschen mehr, logischerweise rein biologisch, und es wäre eine eiskalte Welt. Da wollte ich nicht leben. Achtens, keusch sein oder züchtig. Nun, ich kenne ja die Art Gemeinde, wie ihr sie seid. Wir sind ja sehr verwandt, unsere Gemeinden. Und da weiß ich auch, wie im Allgemeinen gedacht wird und gelebt wird. Und wenn ich hierher gekommen bin, habe ich noch nie eine Frau, von der ich sicher war, sie ist Gemeindeglied, unzüchtig gesehen. Ich gehe auch nicht mit den Augen eines Polizisten hier durch und checke da die Kleidung genau ab. Und ich will da auch gar nicht so viel dazu sagen. Es geht ja immer um eine innere Reinheit und eine äußere Reinheit. Das Äußere wird ja immer geprägt durch das Innere. Da drinnen fängt es an. Was will ich darstellen? Ein Bruder in unserer Gemeinde sagte mir, weißt du, kannst du mal der Schwester sowieso was sagen, dass sie nicht immer so einen tiefen Ausschnitt tragen soll, weißt du, das muss ich mir den ganzen Tag im Büro angucken, die ganze Woche, dann brauche ich das nicht auch noch in der Gemeinde. Hat er recht? Bin auch schon zu Schwestern und habe mit ihnen gesprochen. Ich habe das gar nicht immer den Frauen überlassen. Ich bin auch manchmal auf Ältester ganz lieb, auf sie zu, so darf ich dir mal als Mann etwas sagen? Und in der Regel liefen die Gespräche sehr gut ab dann. Es geht mir aber um was anderes, was ich betonen will, und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig vermittelt kriege, dass ihr nicht was völlig Falsches hier über mich am Ende verbreitet. Wenn hier steht, dass eine Frau keusch oder züchtig sein soll, bedeutet das nicht, dass sie altbacken und möglichst unauffällig daherkommen muss. Das ist jedenfalls nicht meine Meinung. Ich glaube, dass für das Schöne in der Welt vor allen Dingen die Frauen verantwortlich sind. Und es ist nun einmal in der Biologie so, dass der Mann sich vor allen Dingen durch das Äußere einer Frau anziehen lässt. Das ist einfach so. Das brauchen wir auch nicht zu ändern. Und da braucht ihr auch gar keine Angst davor zu haben. Darf ich euch das mal sagen, wie ich das empfinde? Ich sehe manchmal Frauen in einer Gemeinde, die geschmackvoll frisiert und gekleidet sind. Und wisst ihr was? Bitte versteht mich jetzt richtig. Das sehe ich gerne. Und das kann ich ansehen ohne jeglichen Hintergedanken. Mit keiner Spur von Erotik oder Unanständigkeit, sondern ich sehe einfach nur, hier ist etwas, was schön anzuschauen ist. Und ich glaube, das darf in der Gemeinde auch sein. Die Gemeinde Jesu darf zeigen, was angemessene Schönheit ist, was angemessenes Äußeres ist. Und das ist nicht die Einheitskutte in der Gemeinde, dunkelblauer Trägerrock mit blauer Bluse drunter oder so. Ja? Und wisst ihr, wenn eine Frau geschmackvoll und anständig gekleidet und frisiert ist und auch ihr Verhalten dazu stimmig ist, dann nötigt mir das immer höchsten Respekt ab. Ich hätte noch niemals nur den Hauch einer Versuchung gespürt, einer solchen Frau in irgendeiner Form unangemessen gegenüber mich zu verhalten. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass ihr altbacken und unansehnlich seid, sondern dass Gott euch so, wie er euch begabt hat, durch euer Aussehen, durch euren Geschmack, durch euren Kleidungsstil, durch eure Frisuren, dass ihr Schönheit darstellen dürft, so wie Gott euch beschenkt hat. Und wenn ihr das mit einem reinen Herzen tut und nicht mit dem Herzen, die Blicke auf euch zu ziehen, sondern dem Herrn gefallen zu wollen, dann wird das viele Männer davor bewahren, Schönheit in der Welt anschauen zu wollen. Und die wird häufig auf unanständige Weise präsentiert. Und was ich damit meine, das muss ich euch nicht erklären. Also züchtig heißt nicht altbacken und unauffällig, sondern in einer zuchtvollen Weise Schönheit leben. Das neunte, sie sollen häuslich sein. Das heißt nicht, dass eine Frau den ganzen Tag daheim sein muss. Das hat nichts mit Heimchen am Herd zu tun. Ihr müsst nur mal Sprüche 31 lesen. Da wird ein ganz anderes Bild gezeigt von einer Frau. Aber ich verstehe darunter, das Haus in seiner Atmosphäre prägen. Und damit meine ich auch die Atmosphäre in der Gemeinde. Wir haben einen alten Bruder in unseren Reihen gehabt, der oft sehr brillante Formulierungen gebracht hat. Und er hat einmal über die Ehe folgenden Merksatz formuliert. Der Mann führt und die Frau füllt das Haus. Das ist ganz toll. Der Mann führt das Haus und die Frau füllt das Haus. Er sagte, wenn seine Frau weg war, war das Haus immer leer. Und ich sagte, genau so ist es. Und manchmal ist meine Frau weg und sage ich, wenn sie heimkommt, sage ich, endlich bist du wieder da. Es war einfach nichts hier. Sagt sie, ja, wenn ich immer so jammern würde, wenn du fort bist, habe ich gesagt, sei still, das ist was ganz anderes. Und lasst euch jetzt was sagen von einem Mann. Das ist was anderes, ob die Frau weg ist oder der Mann weg ist. Denn wenn die Frau weg ist, ist die Seele des Hauses weg. Das ist entscheidend. Männer können das nicht. Und das prägt auch das Miteinander in einer Gemeinde, die Atmosphäre. Ich weiß noch, wir hatten, als junge Kerle waren wir so drei ganz dicke Freunde. Und irgendwann ist das Unvermeidliche geschehen. Der erste von uns hat geheiratet. Und ich bin ja immer gern zu dem zu Besuch, aber seit er verheiratet war, bin ich noch lieber zu ihm zu Besuch, und jetzt versteht mich bitte recht, und zwar wegen seiner Frau. Und zwar nicht, weil ich von dir irgendwas wollte, nein, weil die eine Atmosphäre geprägt hat in diesem Heim, dass ich viel lieber dahin bin als lediger. Ich habe einfach die Atmosphäre genossen, die diese Frau geschaffen hat. Von der Gestaltung der Wohnung bis zum Essen und ihre Anwesenheit und ihren Beitrag in Gesprächen war für mich toll. Also Frauen prägen Atmosphäre mehr im Durchschnitt als Männer. Und das Letzte, was hier zu sagen ist, und dann habt ihr es geschafft, im Vers, gütig, da ist das Wörtchen, Vers 5, keusch, häuslich, gütig, das heißt, das Gute, das Mütterliche, das Freundliche, das Herzliche, das Geduldige, das Fürsorgliche, das darf Frauen prägen. So hat Gott euch gedacht und gemacht. Ich fasse den ganzen Abend nochmal mit ein paar Sätzen zusammen. Ohne euch ist Gottes Auftrag in dieser Welt, auch in der Gemeinde, nicht möglich. Weder biologisch noch geistlich, weder atmosphärisch noch praktisch. Gott gibt euch Frauen eine hohe Stellung in der Gesellschaft, im Leben und auch in der Gemeinde. Und damit auch eine hohe Verantwortung. Denn die Verantwortung, die Gott dem Menschen gegeben hat, hat er Mann und Frau gegeben. Mit unterschiedlichen Tätigkeiten, mit unterschiedlichen Begrenzungen, mit unterschiedlichem Maß an Verantwortung, aber ihr habt genauso Verantwortung wie Männer auch. Sich einem Mann in der Ehe oder in der Gemeinde zu unterstellen, weil die Bibel es so lehrt, ist keine Einschränkung, sondern die Voraussetzung, um geistlich vollmächtig zu sein. Beispiel war Abigail. Gott gibt auch Frauen sehr unterschiedliche Gaben. Die Maria war auf eine Weise begabt, ich meine die aus Römer 16, die Phöbe auf eine andere Weise und die Priscilla wieder auf eine andere Weise. Da muss ja nicht jede Frau gleich begabt sein und gleich arbeiten. Vergesst nicht, mehr als 50% der Gemeindeglieder sind Frauen. Das ist euer Aufgabengebiet. An Lehre, an Vorbild, an Ermutigung, an Fürbitte, an Stärkung. Lehre geschieht nicht nur von der Kanzel, nicht nur in der Frauenstunde, nicht nur im Frauenfrühstück, sondern durch euer ganzes Verhalten, auch ohne Worte. Aber natürlich auch in persönlichen Begegnungen, in seelsorgerlichen Gesprächen, in Jüngerschaftsbeziehungen, in Zweierschaften. Und deswegen bitte ich euch, lebt bewusst und lebt verantwortungsvoll und hingegeben als Mitarbeiterinnen, die Gott für die Gemeinde gegeben hat. Die Entwicklung eurer Gemeinde hängt auch ganz wesentlich von euch ab. Und jetzt möchte ich euch einmal 5 Minuten zum Durchatmen geben. Denkt nochmal kurz nach. Vielleicht macht ihr euch, wenn ihr wollt, die eine oder andere Notiz oder wollt für euch persönlich beten. Also machen wir jetzt mal 5 Minuten Denkpause, also nicht Pause im Sinne, dass ihr nicht denkt, sondern eine Pause zum Denken. Und dann werden wir noch zusammen beten. So, ich würde dann gerne zum Schluss noch beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns diesen Abend hier ermöglicht hast. Wir möchten alles Gesagte in deine Hände zurücklegen. Du mögest aus den Herzen der Schwestern herausnehmen, was nichts taugte vor dir. Und du mögest das lebendig machen in ihren Herzen, was dir wichtig war. Ich bitte dich um ihrer selbst willen, ich bitte dich um der Ehre deines Namens willen, ich bitte dich auch um dieser Gemeinde willen, dass du einer jeden von ihnen hilfst, ihrer Verantwortung in deiner Gemeinde gerecht zu sein, sich danach auszustrecken, sich würdig zu achten, in der Gemeinde mitzudienen, so wie du jede von ihnen begabt hast. Danke, dass wir uns nicht verkrampfen müssen, nicht sein müssen wie der andere, aber wir dürfen uns dir hingeben und dann sehen, wie du uns gebrauchst. Danke für diese vielen Schwestern, die heute Abend hierher gekommen sind und damit auch gesagt haben, es ist ihnen wichtig, auf dich und dein Wort zu hören. Und ich danke dir, dass sie ein großer Schatz für diese Gemeinde sind und du mögest sie in ihrem Miteinander segnen, so dass gute Frucht gebracht wird zum Lob deiner Herrlichkeit. Bitte bewahre uns jetzt, wenn wir auseinandergehen, bring du einen jeden von uns gesund wieder nach Hause und danke, dass du uns stärkst zum rechten Tun. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.